Ich liebe, vor unseren Ferien habe ich noch mit dieser Reihe zu der Kirche. Und die erste Predigt dazu hat den Untertitel gehabt, die Gnade ist grösser als unsere Vorstellungskraft. Vielleicht mögen sich die einen oder anderen sogar noch an den Titel oder so erinnern. Als Hintergrund dazu habe ich das Bild gewählt mit dieser Person, die so in Sternenhimmel aufschaut. Und ich habe gemerkt, das Bild und der Titel ist mehr als einfach die erste Predigt, sondern legt so ein bisschen wie Grundlage unter die ganze Themenreihe. Es ist wie wenn man in Sternenhimmel aufschaut, man sieht ganz viele Sterne. Mindestens wenn die Lichtverschmutzung nicht allzu gross ist. Aber eigentlich vorstellen, was dort dahinter ist, ich glaube, das geht wirklich über unsere Vorstellungskraft. Und so verstehe ich auch Gnade. Es geht über unsere Vorstellungskraft. Wir kommen immer wieder mal an Grenzen von dem, wie wir uns vorstellen können, wie ist denn eigentlich Gottes Gnade? Ich habe das in dieser ersten Predigt anhand von dieser Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium von den Arbeitern im Weinberg erzählt. Vielleicht möchtet ihr euch noch erinnern, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten, ganz unterschiedlichen Wert im Blick auf ihre Arbeitsleistung haben. Und dann wird erzählt, es ist Gnade, die ausmacht, dass in der Lohnzahlung alle gleich angeschaut werden. Und wir haben das miteinander angeschaut. Für die gehofft haben, sie bekommen ein bisschen etwas. Die waren überrascht, wie viel sie bekommen. Über ihre Vorstellungskraft ist es gegangen. Aber wir haben auch die angeschaut, die festgestellt haben, wenn die so viel überkommen, dann muss ich doch sehr viel mehr überkommen. Und die haben auch ihren Teil überkommen. Und bei ihnen ist es über Vorstellungskraft gegangen. Wir werden diesen Gedanken nicht mehr loswerden. Dass Gnade, auch wenn wir es jetzt so ein bisschen probieren, im Einzelnen anzuschauen, über das rausgeht, was wir uns vorstellen können. Heute möchte ich mit euch anschauen, Gnade ist wertvoller als unsere Schulden. Schlechtes Thema. Über Schulden reden, ist nicht so angenehm. Vielleicht rede ich noch, wenn es mal gut geht, kann ich schon mal noch sagen, wie hoch die Hypothek ist auf unserem Haus. Vielleicht würdet ihr mir das auch noch sagen. So, aber wir Schweizer sind nicht die, die gewöhnt sind, über Schulden zu reden. Schon gerade gar nicht über Finanzschulden. Und ich glaube, so über die ethisch-moralischen Schulden, die wir haben, reden, das ist noch viel schwieriger. Reden wir doch lieber über meine Hypothek. Es ist nicht einfach, sich einzugestehen, schuldig zu sein. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum Menschen sich manchmal wirklich schwer tun, in die Kirche zu gehen. Weil es ist tatsächlich so, dass die Bibel davon ausgeht, der Mensch ist schuldig. Und von dieser Tatsache auszugehen und das jeden Sonntag eigentlich wie als Basis in der Verkündigung können zu hören, du bist schuldig. Das muss man sich wirklich überlegen, ob man sich das antun will. Und ich glaube, ganz viele Menschen entscheiden sich darum oder dagegen und sagen, ich will mir doch nicht eine Schuld einreden. Ich, wo mir so viel Mühe gebe, ein anständiger Bürger zu sein, eine gute Bürgerin, gute Mutter, guter Vater, Und gleich, ihr habt es in der Schriftlesung in der gehört, es ist kein Unterschied. Sie, und zwar alle Menschen, die ganze Menschheit ist gemeint, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den Gott haben sollten. Allesamt sind Sünder. Und wir denken bei uns, ich wirklich auch. Paulus beschreibt im ersten Teil vom Römerbrief, in den ersten 8 Kapiteln, seine Rechtfertigungstheologie. Das stammt daraus heraus. Und ich denke, es ist einer der zentralsten Texte in der Bibel. Und in den ersten 3 Kapiteln kommt er genau zu diesem Ergebnis. Eigentlich ist dieser Vers hier so wie das Ziel, das er darauf hingeschafft hat, in diesen ersten 3 Kapiteln. Und darum am Schluss und jetzt fasse ich es zusammen. Alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wenn wir die 3 Kapitel anschauen, dann kommt der Paulus aber nicht auf das Ergebnis, weil er jetzt das Leben von jedem einzelnen Mensch angeschaut hat und nachher gesagt hat, schaut mal, was das für schlechte Menschen sind. Wenn der Paulus zu diesem Ergebnis kommt, dann argumentiert er von einer ganz anderen Seite aus. Ich werde es mit eigenen Worten so sagen, Paulus bezeichnet Gott als der Rein, als der Heilig, als der Schuldlos. Mit dem haben wir kein Problem. Gott ist der Rein, der Heilig, der Schuldlos. Und weil wir Menschen nicht Gott sind, sind wir die Unreinen, sind wir die Unheiligen, sind wir die Schuldigen. Nicht, was wir im Einzelnen machen, nicht unsere einzelnen Taten bezeichnen uns als Schuldige, sondern die Tatsache, dass wir nicht Gott sind. Und es ist immer wieder das Bestreben vom Menschen, das lernen wir in der ersten Geschichte, in der Bibel nach der Schöpfung, der Mensch will sein wie Gott. Aber der Mensch ist nicht der Heilige. Der Mensch ist nicht der Rein. Der Mensch ist nicht der Schuldlos. Und weil er das nicht ist, rein, heilig und schuldlos, darum sind auch seine Taten immer auch wieder einmal schuldig. Mir ist die Unterscheidung enorm wichtig. Weil sie setzt nicht bei dem an, wo wir eigentlich wie müssten können, ein schlechtes Gewissen haben. Sie setzt nicht bei unseren einzelnen Taten an, sondern sie setzt bei uns als gegenüber zu Gott, dem Heiligen, dem Reinen, dem Unschuldigen an. Für Paulus ist deutlich, der Mensch kommt, solange er Mensch ist, gar nicht zu dem Schuldigsein raus. Er müsste ja wie sein Menschsein können ablegen. Menschsein heisst, ich bin der Schuldig. Im Gegenüber zu Gott. Und das macht grundsätzlich noch keine Wertung. Man ist nicht wertlos, weil man schuldig ist. Mindestens das hätten wir aus dem vorherigen Predigt gemerkt. Und der, der praktisch nichts geschafft hat, bekommt den gleichen Tageslohn. Zweite Kapitel geht der Paulus dann auch dem Einwand der Juden nach, der sagt, aber wir sind doch das auserwählte Volk. Das könnten durchaus auch Methodisten sein, die mit dem gleichen Einwand kommen. Wir sind doch die, die jeden Sonntag im Gottesdienst sind. Wir sind doch die, die uns dermassen bemühen, ein frommes und ein gutes Leben zu haben. Du kannst uns doch jetzt nicht einfach als schuldige Menschen bezeichnen. Wir, die so viel Gutes tun. Wir, die uns dermassen bemühen, etwas Rechts aus unserem Leben zu machen. Mir kann niemand etwas vorheben. Haben mir schon Leute gesagt. Und manchmal denke ich das von mir auch. Und ihr vielleicht von euch auch. Aber die Antwort von Paulus ist klar. Ich rede nicht von dem, was ihr macht. Ich rede von dem, was ihr im Gegenüber zum Heiligen seid. Ja, erwartet ihr wirklich, dass man dann sagt, ihr seid doch heilig? Nein. Wir sind die Schuldigen. Und als Schuldige können wir eigentlich die Gemeinschaft mit Gott nicht haben. Denkt auch an die Paradiesgeschichte, die zur Folge hat, die sichtbar wird. Der Mensch ist ein schuldiger Mensch und kann darum nicht in diesem Paradies mit Gott mehr zusammenleben. Er wird aus dem Paradies vertrieben. Das Zusammenleben, das Zusammensein mit Gott geht nicht. Schuldig und unschuldig zusammen passt nicht. Und darum schließt der Paulus hier im dritten Kapitel mit dem Vers ab: Alle Menschen sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Nicht, weil er alle Menschen kennt, sondern weil er von dem System ausgeht, der Mensch als Gegenüber zu Gott ist nicht Gott. Und darum ist er der Schuldig, die Schuldig. Und dann geht er über zu den nächsten Kapiteln, wenn er das schreibt, was jetzt denn kommt im Römerbrief. Aber wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Du hast gut geschaltet, danke Nicola. Hier taucht jetzt der Begriff von der Gnade auf. Gnade verändert etwas in dem unverendbaren Zustand zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen. Zwischen dem Sündlosen und dem Sünder. Gnade verändert etwas in dieser fast unaushaltbaren Konstellation. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man lernt, über die Gnade zu reden, als dass wir über unser Schuldigsein reden. Wenn die Menschen von der Kirche den Eindruck haben, die sagen immer, wir seien die Schuldigen, dann haben sie tatsächlich etwas von unserer Botschaft noch nicht gehört oder nicht verstanden. Reden wir von dieser Gnade, die etwas verändert in dieser unmöglichen Konstellation eigentlich zwischen Gott und dem Mensch. Und was in Paulus hier drinnen auch sehr wichtig ist, ist es, die Gnade ist eine Gnade, die allein durch Jesus Christus möglich ist. Durch das, was in Jesus Christus geschehen ist. Also nicht unsere guten und super Taten, die wir nicht durch unser Frommsein. Nicht durch unsere Gottesdienstbesuche. Das, was hier die Situation verändert, ist allein geschehen durch das, was in Jesus Christus geschehen ist. Merkt ihr, auch hier komme ich schon wieder ein Stück weit an die Grenzen von meiner Vorstellungskraft. Alle Menschen, die ganze Menschheit, kann von dieser Gnade profitieren. Wir haben nicht einfache Wochen hinter uns mit diesen Kriegssachen, die wir in den Nachrichten hören. Manchmal denke ich, ich habe nicht gedacht, dass man einen Ukraine-Krieg so in den Hintergrund drängen kann. Aber jetzt mit dem Palästina-Israel-Konflikt ist das tatsächlich geschehen. Das macht einen sprachlos. Ich komme später dafür, bitte nochmal drauf. Und jetzt sollen wir ahnen, dass die Gnade von diesem Christus genau an diesen Aggressoren, genau denen auch soll gelten. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das geht über meine Vorstellungskraft. Aber es ist Gottes Gnade. Ich wäre, glaube ich, nicht so gnädig. Und ihr vielleicht auch nicht. Aber ich wollte jetzt da niemandem zu nahe treten. Aber es ist Gottes Gnade, die immer wieder über unsere Vorstellungskraft rausgeht, dass es keine Rolle spielt, was für Taten wir machen, ob uns seine Gnade gilt oder nicht. Der Paulus ist aber mit seiner Darstellung von der Gnade noch nicht am Ende. Aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, könnte man schließen, dass die Gnade von Gott mit unserer Schuldhaftigkeit immer so ein bisschen wie am Streiten ist. Manchmal wird das so in Comics oder in so Sachen ein bisschen dargestellt und ich ärgere mich jedes Mal wieder dran, da ein bisschen ein Teufeli und da ein bisschen ein Engeli. So wie im Streit miteinander. Und wir könnten dann wie überlegen, ja, will jetzt ein bisschen mehr der Gnade oder ein bisschen mehr der Schuld so ein bisschen Raum geben drinnen. Wenn es so wäre, wären wir tatsächlich so ein hin- und hergerissenes Wesen, wo das Böse und das Gute in uns innen immer ein bisschen am Kämpfen ist. Ich muss ein bisschen weitergehen im Römerbrief. Im 5. Kapitel vom Römerbrief macht der Paulus eine weitere ganz wichtige Aussage im Blick auf Gnade, die allen Menschen gilt. Hört, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Der Rest ist schwieriges Lutherdeutsch, das spare ich nach. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und später sagt er sogar, wir müssen zur Überlegung kommen, soll ich jetzt umso mehr sündigen, damit Gnade noch mächtiger wird. Wenn man das anfängt zu überlegen, hat man geschnallt, was Gnade ist. Gnade ist mächtiger als die Sünde. Das ist nicht ein Wettstreit zwischen Gut und Böse. Gnade hat gesiegt. Gnade ist grösser. Gnade ist wertvoller als alle unsere Schulden. Egal, was wir für Schulden haben. Gnade ist auch grösser und überwindet darum die Trennung, die zwischen Gott und Mensch ist. Darum sagt der Paulus, ist die Zukunft von unserem Leben, nämlich der Tod. Sondern weil Gnade da ist, ist die Folge der Gnade das ewige Leben. Das ist übrigens auch so ein Irrtum, wo ganz viele Menschen in der Volksfrömmigkeit davon ausgehen, dass sie sagen, das Gegenüber vom Himmel ist die Hölle. Stimmt nicht, ist nicht biblisch. Das Gegenüber vom Himmel ist der Tod. Leset Paulus im Römerbrief. Die Folge von Sünde, von Schuld, ist der Tod. Das nicht existieren. Das Nichtsein, wie der Paul Tillich das formuliert hat, finde ich schlimmer als jede Vorstellung von Hölle. Die Nichtexistenz. Und gegenüber dazu ist die Ewigkeit, ist wieder das Leben im Paradies. Oder wie Jesus das Wort gebraucht hat, im Reich von Gott. In der Ewigkeit. Das ist auch nicht gemeint einfach mit einer dauernden Zeit, sondern meint nur ein Leben außerhalb von Zeit und Raum. Wie wir sie uns heute vorstellen. Und der Paulus betont dann im Römer 6, durch die Taufe, durch das Bekenntnis zu Jesus Christus, als der, der uns die Gnade ermöglicht hat, haben wir Anteil. Sind wir mitgestorben, mitbegraben und mit auferstanden in die neue Möglichkeit, Realität bei Gott. Darum, Gnade ist grösser und wertvoller als unsere Schulden. Amen.